Na gut, sollen wir mal anfangen?
Ja, gerne. Ich habe mir mal so ein Költ hier hingestellt. Ein Költ.
Ach, sehr Fälle, schön.
Weil ich dachte, jetzt probierst du es mal. Und hast du es schon mal probiert?
Ich habe es probiert und finde es tatsächlich ganz gut.
Auf den ersten Geschmack hin alt und im Abgang schmeckt es Kölsch, ne?
Ja, ich finde es sehr interessant tatsächlich.
Vielleicht will man tatsächlich sowohl Kölner als auch Düsseldorf ansprechen. Und es kommt aber aus Monheim am Rhein, ne? Also ist, glaube ich, irgendwie dazwischen, oder?
Ja. So, bist du bereit?
Ja, das ist echt ganz lecker. Ich glaube, ja, zu breiter werde ich heute. Breiter werde ich heute nicht mehr.
Na gut, aber breiter, wenn du weiter dein Bier trinkst. Hallo und herzlich willkommen zum WhoCast, dem deutschen Dr. Who Podcast. Ich begrüße auf der anderen Seite, diesmal nenne ich den Esel nicht zuerst, den guten Harald. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ich würde ja sagen, wir besprechen heute ein Träumchen von einer Folge, aber das trifft es nicht so ganz, es ist eher ein Albträumchen.
Zumindest suggeriert es der Titel. Ne?
Durchaus, es ist nämlich Nightmare of Eden, die vierte Episode, also die vierte Geschichte der Staffel 17. Einen deutschen Titel gibt es noch nicht. Könnten wir spontan einen erfinden? Fällt dir einer ein?
ja, keine Ahnung. Also da liegen sie, wäre der Albtraum von Eden. Aber das klingt auch komisch. Klingt so ein bisschen wie ein Sequel zu einem Nino D'Angelo-Song, ne? Jenseits von Eden, Albtraum von Eden.
Die Rückkehr nach Eden.
Ja, irgendwas mit Kollision oder so? Zusammenstoß im All?
Wahrscheinlich. Oh, super. Wir nähern uns dem RTL-Niveau, das ist gut. Ich hatte irgendwie an die erbarmungslosen Drogenmonster von Eden gedacht oder so. Oder Angriff der erbarmungslosen Drogenmonster.
So wäre es wahrscheinlich in den 80ern gewesen, ne? Bei Hendrik Diethase, der hätte doch irgendwie noch was mit Schrecken und Terror und was auch immer eingearbeitet. Ne?
Terror der Drogenmonster. Ja, ich bin gespannt, sollte es das jemals zu einem deutschen Release schaffen, was wir dann da als deutschen Titel wiedersehen werden. Ich finde einfach den Albtraum von Eden ein bisschen flach, tatsächlich.
Ja, eigentlich schon. Ne? Aber man kann ja Eden jetzt in dem Fall nicht mit Paradies gleichsetzen. Sonst könnte man vielleicht sagen Albtraum im Paradies oder weiß ich nicht. Aber
Das wäre tatsächlich ein Albtraum für die Synchronregie. Die sagen, Eden, mach mal bitte Paradies draus. Paradies. Die reden alle so komisch. Aber hier reden eh viele komisch, werdet ihr noch im Laufe des Reviews hören, wenn ihr die Geschichte selber noch nicht gesehen habt. Geschrieben hat das Ganze Bob Baker, seines Zeichens eigentlich an der Hüfte verwachsen mit Dave Martin. Für diese Folge wurden sie getrennt. Es ist sein erster und ich glaube auch bis zur K9-Serie einziger Eintrag Solo ins Universum. Regie führte, naja, wenn man das so nennen kann, Alan Bromley. Der wurde aber entlassen, / hat gekündigt, je nachdem wie man glaubt. Den Rest hat Graham Williams gemacht. Und das Ganze wurde ausgestrahlt vom 24. November bis zum 15. Dezember 1979. Zugesehen haben 8,7, 9,6, 9,6, 9,4 Millionen Zuseher.
Das ist also eine Folge aus deinem Geburtsjahr, oder?
Das ist tatsächlich, beginnt das Rehearsal zu dieser Folge einen Tag nach meiner Geburt.
Guck mal an, das ist ja krass.
Ich hätte dabei sein können. Hätte man mich
nach
quasi
der Geburt schnell
aus dem Bauch meiner Mutter in ein Flugzeug gesetzt, hätte ich auf Tom Bakers Schoß sitzen können, während er
gegen Drogen und gegen den Regisseur wettert. Weil es scheint ja doch er gewesen sein, der so ein bisschen weggemobbt hat irgendwie, der dann so in diese, keine Ahnung, dieses Regisseur-Kabuff dann immer stürmte, wenn ihm was nicht gefiel und irgendwie den Regisseur fertig gemacht hat. Ne?
Zumindest hat keiner irgendwas gesagt, außer Tom Baker, der sich wohl sehr lautstark dann irgendwann beschwert hat. Und wie gesagt, man ist sich bis heute noch nicht einig, ob der gute Alan gekündigt hat oder gegangen wurde. Ich glaube, das ist so ein Mittelding. Ich glaube, irgendwie der gute Graham Williams hat irgendwie gesagt, hör mal, Kollege, so geht das nicht. Wenn du das nicht änderst, dann musst du gehen.
Ja, ja. Er hat wohl schon, also ich glaube schon ganz früh so in den 30ern und so bei Sachen Regie geführt und war halt noch absolut oldschool und kam dann, glaube ich, mit so einem Science-Fiction-Serial da überhaupt nicht zurecht. Ne? Und das hat man wohl auch gemerkt und deshalb auch die...
Obwohl er ja schon für Doctor Who Regie geführt hat, nämlich für The Time Warrior. da ist mir das nicht so schlampernd aufgefallen. Hier merkt man es leider, wie man sehr viele Defizite an der Folge merkt, um das vorwegzunehmen, wo wir gerade so bei dem Behind-the-Scenes-Ding sind. Denn wir haben nicht nur quasi einen dilettantischen Regisseur und damit eine sehr sich auf den Schlips gedreht fühlende Crew. Wir haben halt auch enorme, wirklich, und damit meine ich enorme Budgeteinsparungen, die sich unter anderem an den Sets zeigen, an den Kostümen zeigen und an den Modellen zeigen. Denn, und damit ist das hier quasi eine Premiere, das ist die erste Folge, in der die Modellaufnahmen auf Video aufgenommen wurden und nicht wie ursprünglich auf Film. Das Ergebnis sieht man, warum man das vorher tunlichst auf Film gemacht hat. Allerdings verkürzte sich damit die Aufnahmezeit der Modellaufnahmen von 4 Tagen auf 2,5 Stunden. Und ja, Graham Williams lobte das Ganze anschließend als wunderbar und richtungsweisend, das könnte man in Zukunft öfter so machen. Wohingegen der gute Colin Mapson, der die Modelle gemacht hatte, auf die er sehr stolz war und die er sehr toll fand, sagte, nee, das ist alles nicht wahr, das sieht ziemlich scheiße aus, weil die halt bestenfalls aussehen wie Cardboard-Cutouts und nicht wie Modelle. Und er sagt, die Modelle waren halt wirklich ganz schön und da gebe ich ihm leider recht. Also ich finde die Modelle toll, ich finde die Aufnahmen mit den Modellen ziemlich bescheiden. Aber bevor wir loslegen, näher ins Detail zu gehen, trinkt der Harald nochmal einen Schluck Kölsch und schmeißt sich dann tapfer in die Inhaltsangabe. Ja.
Und zwar, warte, ich muss kurz zu meinen Notes. also auf dem beim Rückfall in den Normalraum kollidiert der Weltraumkreuzer Empress mit einem privaten Schiff und die beiden sind quasi so ineinander verwoben und kommen nicht mehr auseinander. Und zur fast gleichen Zeit oder knapp davor, glaube ich, materialisiert die TARDIS auf diesem Weltraumkreuzer Empress. Und der Doktor versucht natürlich direkt zu helfen und lässt sich vom Steuermann den Power Room zeigen. Merkt aber relativ schnell, dass der Steuermann scheinbar unter Drogen steht und auch eigentlich relativ wenig Lust hat, den Doktor da irgendwie rumzuzeigen. Und ja, auch kurze Zeit später dann das Zeitliche tatsächlich segnet. Auf der Empress befinden sich jede Menge Passagiere, wie man sich das bei so einem Kreuzfahrtschiff halt vorstellt. Und die meisten aber in der Holzklasse, aber in der Luxusklasse wird ein Wissenschaftler namens Trist mit seinem Team mitgeführt oder ist an Bord. Und dieser Trist hat einen Kristall bei sich, ein Continuous Event Transmitter, wo er Aufnahmen von verschiedenen Planeten drin gespeichert hat. Und wie wir im Verlauf der Folge erfahren, sind es nicht nur Aufnahmen dieser Planeten, sondern man kann quasi auch in diese Planeten durch diesen Transmitter betreten. Und einer dieser Planeten ist halt der Planet Eden, daher auch der Name der Folge. Und auf diesem Planeten Eden leben die Mandrills, so seltsame Monster, die so ein bisschen aussehen halt wie Muppets in der Folge. Und mindestens eines dieser Mandrills schafft es dann auch, den Event-Transmitter zu verlassen und sich an Bord des Raumschiffs zu begeben. Lange Rede, kurzer Sinn, der Doktor stößt irgendwann auf diese Mandrills, findet raus, dass an Bord die Droge Vraxuin geschmuggelt wird. Und in der Folge, während er versucht, da ein bisschen rauszufinden, was hat es mit der Droge auf sich und wie kriegt er die Schiffe wieder auseinander, gelingt es ihm schließlich rauszufinden, dass es besagter Trist ist, der diese Drogen schmuggelt und dass die Drogen aus toten Mandrills quasi entstehen. Und im Endeffekt kriegt er auch die beiden Schiffe wieder auseinander und genau, das ist so in a nutshell die Folge.
Das war's.
Ja.
Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich eine für Doctor Who ungewöhnlich ernste Thematik in der Folge, nämlich Drogen. Das hatten wir so nicht. Und tatsächlich würde das heute so ablaufen, hätte ich Angst. Weil dann sehe ich eine mittelmäßig gute Jodie Whittaker irgendeinen zusammenscheißen, weil er Drogen nimmt und quasi die Kamera sprechen, Kinder, nimmt keine Drogen, wir sind böse. Da hat man sich geschickt drumherum geschrieben in dieser Folge, das finde ich sehr gut. Und bevor wir am Anfang beginnen, möchte ich ein kurzes Hallo sagen zum Max, einen unserer Patrone, der gerade live zuhört und tatsächlich nicht interagieren kann, weil er nur zuhört. Das ist nämlich einer der Perks, den ihr auf Patreon irgendwie erstehen könnt, wenn ihr uns irgendwie unter die Arme greift. www.patreon.com/hookast. Was ich allerdings sehr mag, ist das Modell am Anfang, wie ich schon sagte. Und ich habe ja in der Folge, wo wir so über unsere Wohlfühlfolgen gesprochen haben, gesagt, dass es immer so eine Szene gibt, die ich immer im Kopf habe, wenn es mir nicht so gut geht, und so eine Melodie. Und das ist tatsächlich diese Melodie, als die Empress das erste Mal auftaucht. Dieses Ich habe keine Ahnung, warum. Die kommt mir ganz, ganz oft in den Sinn. Und ich mag diese Szene, auch wenn sie tatsächlich sehr, sehr billig aussieht durch die Videoaufnahmetechnik. Mhm. Und ich finde es sehr schön zu sehen, dass die Empress eigentlich ein Luxusliner sein soll, wir aber dank der billigen Sets nur sehr hölzerne Korridore sehen und als erstes tatsächlich die Economy Class, die halt tatsächlich aus normalen Sitzen besteht und armen Leuten, die zusammengefercht wie in der heutigen Economy Class, allerdings mit Schutzwesten dann auch noch irgendwie auf ihren Stühlchen sitzen. Das fand ich fast ironisch, weil dass das Ganze so der große Luxusliner ist. Das muss ich einfach den Leuten glauben, die es behaupten. Es wird nicht in einer Szene ersichtlich. Und das ist natürlich etwas schade.
Es gibt danach eine Szene, wo der Doktor durch das Schiff schnell durchläuft und immer wieder durch den gleichen Raum kommt. Und ich denke mal, die hatten auch nur diesen einen Raum und haben den immer wieder gezeigt. Und ich dachte tatsächlich zuerst, der hängt in so einer Zeitschleife fest. Aber das war dann tatsächlich eine Art und Weise des Produktionsteams so zu tun, als wäre dieser Raumkreuzer viel länger, als man dann tatsächlich sehen kann.
Das fand ich auch ganz lustig, zumal sie das eine Szene vorher mit den Treppen genauso gemacht haben. Er läuft dann die Treppen runter, während der Bösewicht, der vermeintliche Bösewicht, den Aufzug nimmt. Und da läuft Tom Baker auch immer wie bei Big Bang Theory immer dieselbe Treppe runter.
Genau.
Ich fand's ganz gut. Es hätte sehr gewonnen, wenn ein vernünftiger Regisseur da gesessen hätte, weil so sieht es tatsächlich billig aus und wie eine Zeitschleife. Es hätte besser funktioniert, wenn man ein bisschen was umgestellt hätte, die Kameraperspektive mal ein bisschen geändert oder so. Ich glaube, dann wäre der Unterschied ersichtlich geworden, also der vermeintliche Unterschied.
Ja, die Passagiere, die haben irgendwie so komische, wie so Regencapes an und dann so seltsame Sonnenbrillen dazu und sehen dadurch eh auch alle irgendwie gleich aus. Also ich glaube tatsächlich, wenn man da andere Passagiere hingesetzt hätte von Szene zu Szene, man hätte es einfach nicht gemerkt, weil die eh alle gleich aussehen. Ne? Und deshalb wirkt die Szene halt wirklich komisch, ne? Also.
Wie einiges, es wirkt ja einiges ziemlich halbgar tatsächlich. Auch der Zusammenstoß. Man erkennt nicht, dass es ein Zusammenstoß sein soll zwischen den beiden Schiffen. Das eine taucht halt so aus dem Warp auf, glänzt und sieht aus, als hätte es vor dem anderen parkt. Ich musste dann dem Dialog in der nächsten Szene entnehmen und diesem Bild aus dem Korridor, dass da die beiden Schiffe ineinander gekracht sind.
Das stimmt.
Sind.
Ja gut, das wird auch so ein bisschen in den Bonustracks gesagt, dass es natürlich kein Zusammenstoß ist, wie wenn hier irgendwie an der Kreuzung an der Straße zwei zusammenstoßen, sondern halt wirklich durch diesen Rücksturz in den Normalraum passiert und deshalb auch ein bisschen anders aussieht. Mhm. Aber sowas hätte man natürlich mit anderen Möglichkeiten doch noch viel besser machen können. Ne? Ich finde tatsächlich, das Modell der Empress ist bestimmt super gut gemacht. Sieht aber ein bisschen aus wie aus Seife geschnitzt, finde ich, auch gerade wegen der Farbgebung. Also da hätte man ein bisschen mehr Zeit für die Modellaufnahmen gehabt, hätte man das wahrscheinlich besser ausleuchten können, sodass es halt wirklich wie ein Raumschiff wirkt und halt nicht wie so ein Stück Seife, was irgendwie ein Kind irgendwas reingeschnitzt hat. Ich musste komischerweise an die Trailer für diese neue Science-Fiction-Serie mit Hugh Laurie denken. Dieses Avenue 5 heißt das, glaube ich, ne? Und habe aber daraufhin nochmal gegoogelt. Ja. Und das sieht halt tatsächlich doch ein bisschen anders aus, das Raumschiff. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie davon inspiriert worden oder so.
Also laut Aussagen des Herrn, der das Modell gemacht hat, hat er sich da an so 50er-Jahre Steam-Trains orientiert.
Okay, 30er-Jahre. Ja, ne?
Und ich finde, das sieht man. Und das ist halt so eine ganz distinguierte Optik. Und das, wie gesagt, das gefällt mir halt sehr, 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 sehr gut. Was mir nicht so gut gefiel, war die TARDIS. Ich mag die TARDIS ja mit blauem Lämpchen oben nicht. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und das wusste ich vorher nicht, die TARDIS landet hier und wir sehen, dass die so ein bisschen staubig verschmiert vorne ist. Als hätte da jemand mit Kreide drauf gemalt und weggewischt. Und genau das ist passiert. Denn es gibt ein sehr, sehr cooles Postkartenset von Tom Baker, der als Doktor aus der TARDIS kommt und auf den TARDIS sind immer verschiedene Sachen draufgeschrieben. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so für einen Advent war oder so, ich weiß es nicht. Ich bin durch Zufall mal auf Scans gestoßen und fand die sehr, sehr cool. Und tatsächlich war den Behind-the-Scenes-Infos dieser Folge zu entnehmen, dass das kurz vorher passiert ist. Und darum sieht man noch diese Kreidereste da drauf. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch einer der letzten Auftritte eben dieses TARDIS-Props, weil danach ein neues gebaut wurde. Insofern sieht das hier schon so ein bisschen abgewrackt aus. Und wie gesagt, ich mag das blaue Licht nicht. Was ich auch nicht mag, beziehungsweise wo ich mich immer erst dran gewöhnen muss, ist David Brearley als
und
K-9.
Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es zu dir schon mal gesagt habe, aber sogar im WhoCast, ich habe früher immer gesagt, ich merke den Unterschied nicht. Und jetzt dachte ich sofort, da stimmt was nicht mit K-9. Und dann dachte ich, okay, das ist nicht John Leeson, ne? Und tatsächlich ist es mir hier wirklich zum ersten Mal, ohne es vorher zu wissen, obwohl, glaube ich, in der gesamten Staffel David Brearley das gesprochen hat, aber ich habe vorhin nicht drüber nachgedacht und merkte halt nur auf einmal, irgendwas stimmt mit der Stimme nicht. Und dann sah ich im Abspann, okay, es ist in dem Fall David Brearley. Also das ist schon ein Unterschied irgendwie, ne?
Genau, also für die Leute, die es nicht wissen, normalerweise spricht ja John Leeson K9, aber für diese Staffel hat er sich quasi ausgeklammert und gesagt, ich habe eine Kehlkopfentzündung, und dafür sprang dann David Brearley ein. Und es klingt erstmal gewöhnungsbedürftig. Also wenn man es nicht erwartet, weil wenn man mich fragt, wie klingt K9, ich habe immer John Leeson im Ohr. Mhm. Immer. Dadurch, dass er auch in der K9-Serie K9 gesprochen hat und so weiter und so fort. Dadurch, dass er noch lebt und wir halt viel mehr von ihm mitbekommen als von David Brearley, der ja schon tot ist, ist es total ungewöhnlich, wenn dann plötzlich K9 mit so einer Stimme spricht. Man gewöhnt sich im Lauf der Geschichte aber schnell dran irgendwie. Also ich habe dann irgendwie nicht gedacht, nein, das ist nicht K9.
Nee, klar, das ist ja auch kein Hörspiel. Da wäre es vielleicht noch ein Ticken schwieriger, sich dran zu gewöhnen. Aber so ist es einfach, dass ich denke, okay, irgendwas stimmt nicht. Also klar hat er die gleiche Art und Weise, wie er die Stimme verstellt. Da ist ja auch wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen nachgeholfen beim Stimmenverstellen. Aber halt irgendwie ein Ton irgendwie, der ist dabei, der halt mir klar zeigt, okay, es ist jetzt nicht John Leeson irgendwie. Ne?
Ich finde, er klingt ein bisschen mehr wie ein britischer Butler.
Ja, da kann was dran sein, ne?
Irgendwie, das ist so wie K9 in der Butlers-Uniform. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht klingt er einfach britischer, ich weiß es nicht. Optisch ein großes Highlight ist natürlich immer Lila Ward, wenn ich sie sehe. Nur diesmal, ich mag ja ansonsten auch die Klamotten, die sie trägt. Also gerade in den Folgen davor und so hatte sie immer tolle Sachen an. Hier finde ich ihr Outfit so ein bisschen seltsam tatsächlich. Es sieht billig aus, es sieht aus wie, es war mal weiß und ist dann mit einer schwarzen Hose gewaschen worden oder so. Das fand ich ein bisschen schade, aber es ist wohl auch daran begründet, dass sich Lila Ward mit ihrer Kostümdame überworfen hat. Und die Dame, die eigentlich die Kostüme machen sollte, die auch, glaube ich, das für Destiny gemacht hat, war dann hier raus. Und dann hat das jemand anders gemacht. Ich frage mich, ob das darin irgendwie geschuldet ist. Ich fand's schade. Also ich finde schön, dass es einen Ausschnitt hat und dass Lila Ward drin steckt, aber das Kostüm selber war nicht so schön. Was mir aber total gut gefallen hat, und das die ganze Folge sehr, 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 sehr stark, ist, dass der Doktor und Romana, vor allem der Doktor natürlich, tatsächlich etwas tun, das macht Tom Baker eh relativ häufig, und die klassischen Doktoren auch relativ häufig, aber hier ist es mir besonders aufgefallen, dass er, sobald er den Raum betritt, den Raum total erfüllt mit seiner Präsenz. Das ist ganz deutlich am Anfang, als er auf die Brücke kommt. Nach dem Unfall. Er ist sofort da. Er hat sofort die Oberhand, die Situation stellt sich vor als jemand von Galactic Salvage and Insurance. Es kommt ein ganz toller Dialog, in dem er die Hand vom Captain schüttelt, sich vorstellt und dann irgendwie, es geht dann um K9 und er sagt, ja, aber er beißt, wenn wir uns nicht bald vorstellen. Der Captain stellt sich dann vor, will dem Doktor nochmal die Hand geben und hat gesagt, nee, wir haben uns ja gerade getroffen. Er so, ja, großartig. Also er jongliert die komplett mit diesem Dialog aus. Und was ich dann aber nochmal schön finde, ist, dass diese Cover-Story kontrolliert wird. Das haben wir halt auch selten. Also ich finde schön, dass er nicht einfach sein Psychic Paper zieht, sondern durch seine Präsenz und das, was er sagt, quasi da ist und erstmal die Kontrolle hat. Aber ich finde es sehr schön, das passiert auch nicht oft, dass das Ding hinterfragt wird, in diesem Fall vom Captain. Und der erfährt halt, dass diese Firma, für die der Doktor arbeiten will, schon seit 20 Jahren insolvent ist. Also er gar nicht dafür arbeiten kann. Das führt später noch zum ganz, ganz, ganz coolen Dialog. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich mag David Dacre als Rick sehr gerne, als Captain. Weil er auch relativ gut spielt. Also es gibt so ein paar Sachen, da denke ich, okay, das ist schwierig, auch vom Spiel her. Ihn finde ich relativ gut, außer die Szene am Anfang beim Zusammenstoß, wo er quasi fast schon in die Kamera guckt und die Augen aufreißt. Da dachte ich, das ist aber schwierig. Das ist schon ein bisschen zu comichaft. Im Vergleich zu anderen comichaften Sachen natürlich marginal, aber das war mir ein bisschen
too much. Vielleicht auch tatsächlich was, wo dann normalerweise nicht immer nur der Schauspieler dafür kann. Der vielleicht auch manchmal in der Aktion der Szene dann auch irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist, als zu gucken, dass er irgendwie deutlich woanders hinguckt als zur Kamera. Das ist dann wahrscheinlich auch was eigentlich ein guter Regisseur sehen müsste und sagen, hör mal, mach die Szene bitte nochmal, man hat das Gefühl, du guckst in die Kamera, ne? Also da kann es auch durchaus sein, dass das gar nicht der Schauspieler schuld war, sondern halt auch der alternde Regisseur, genau.
Der Regisseur. Open your eyes, yes, more. Genau. Ja, der Doktor geht dann mit, wie heißt der?
Seeker? Nee, Seeker.
Seeker. Gucken, wo der Schaden ist. Der lässt ihn aber allein, weil er jetzt nicht mehr so locker leisure zugedruckt ist wie am Anfang, sondern mittlerweile so ein bisschen auf Turkey ist und mehr braucht und halt zu seinem Drogenverstrick läuft. Was der Doktor auch beobachtet. Währenddessen trifft Romana auf Trist. der entgegen zu dem, was im Drehbuch stand, laut Bob Baker, plötzlich sehr lustige Brillengläser und einen lustigen Akzent und einen lustigen Habitus
hatte. Einen sehr lustigen Akzent, aber ich konnte ihn nicht, also ich dachte zuerst, also es soll ein deutscher Akzent sein, aber es könnte auch ein bisschen osteuropäisch sein. Also er hat sich, glaube ich, nicht wirklich auf ein Land festgelegt. Änderte mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber du hast ja auch so ein paar Folgen von der Ferienbande gehört, wo ja auch der gute Konrad Halver, bei dem ich mal Praktikum gemacht habe, einen Gastauftritt hatte und einen, wie drückt man es heutzutage politisch korrekt aus, einen Sinti oder Roma sprechen soll und einfach einen osteuropäischen Akzent auflegen soll, aber einfach irgendwas macht. Also jetzt nicht sagt irgendwie, ich lege das mal so und so an, sondern einfach sagt, es muss osteuropäisch klingen, egal welches Land. Ne? Und da musste ich sehr dran denken, als ich den Trist hörte und dachte, okay, irgendwie, es könnte deutsch sein, aber könnte auch rumänisch sein oder irgendwas. Ne? Das fand ich ganz witzig.
Auch so ein bisschen italienisch. Alles drin, ist alles drin.
Europäer
es wird so als, es wird als Germanistik, also als germanischartiger Akzent irgendwie betitelt in den Untertiteln und in den Dokus. Wie gesagt, Bob Baker fand es ganz furchtbar. Douglas Adams fand es ganz, ganz furchtbar. Der war zu der Zeit ja Script-Editor und der mochte eigentlich dieses Alberne nicht. Es war aber mit Kalkül gewählt, denn man sagte, naja, wenn er so lustig wirkt, dann verdächtigt den jetzt mal keiner der Zuschauer.
Und das funktioniert auch bei mir zumindest.
Finde ich, ja, ich fand es trotzdem albern. Also gerade, weil in dem Moment, wo er dann später umschwingt und wir wissen, er ist böse, benimmt er sich ein bisschen normaler. Das hätte er vorher auch tun können, finde ich. Dann wird uns das CET präsentiert, was natürlich irgendwie total geklaut ist vom Miniscope des dritten Doktors. Das hatten wir in Carnival of Monsters. Und schwierig fand ich da, dass Bob Baker aber sagte, ja, nee, das basiert ja auf neuesten technologischen Erkenntnissen und Theorien. Denn die Autoren damals wurden von Douglas Adams angehalten, auch Science Journals zu lesen. Und da stammte das wohl raus. Warum auch immer. Ich denke, er hat einfach eine alte Pertwee-Folge und sagt, das ist ja super. Ich frage mich halt nur, warum da nicht sagen konnte, okay, wir benutzen genau das Gleiche.
Das stimmt, das hätte Fans ja auch gefallen. Zu sagen, ah, ja, das kenne ich ja aus Carnival of Monsters, ne?
Genau, und das wäre, glaube ich, irgendwie möglich gewesen, die Referenz, aber lassen wir es mal dahingestellt. Schön finde ich, dass Romana sehr, sehr früh Bedenken äußert, dass gerade durch den Unfall auch die Sicherheit des Gerätes beeinflusst worden sein kann. Und dann springen wir wieder auf die Brücke, wo der Captain sagt, hören Sie mal, die Firma, die Sie genannt haben für diese Arbeiten, die gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Und der Doktor antwortet einfach mit, ach, ich habe mich schon gefragt, warum ich so lange nicht bezahlt worden bin. Finde ich toll. Das ist, wie gesagt, das ist sehr Tom Baker-esque, das ist sehr vierter Doktorisch. Und es funktioniert auch, denn nach einem ganz kurzen Wortwechsel ist der Doktor wieder Herr der Lage und Herr dieser Situation und macht einfach weiter mit dem, was er tut.
Würde mir aber tatsächlich, wenn ich anstelle des Captains wäre, wahrscheinlich auch so gehen, weil von jemandem, der tatsächlich versucht, mich gerade zu betrügen, würde ich zumindest so einen kurzen Moment erwarten, wo er jetzt erstmal baff ist und jemand, der da direkt eine Antwort darauf hat, überzeugt einen davon, dass das irgendwie auch Hand und Fuß haben muss, was der Typ erzählt, auch wenn es irgendwie nicht zu den Informationen passt, die man selber hat, ne?
Erstmal das. Und vor allem, es wird ja auch später klar, das sagt der Doktor in einem anderen Dialog noch, dass er ja derjenige ist, der hilft. Obwohl er überhaupt nichts über den Captain weiß und so weiter und so fort. Es geht da um gegenseitiges Vertrauen und der Doktor sagt, ja, ich vertraue dir doch auch nicht. Und er so, ja, aber das tut ja nicht zur Sache. Ja, aber wer hilft denn hier gerade wem? Das finde ich halt tatsächlich sehr, sehr gut. Zumal der Captain ja auch später nur positive Vermutungen anstellt. Er sagt, ja, das ist bestimmt ein drogensuchender Agent und bla bla bla. Fand ich sehr, sehr, sehr geschickt. Auch wie der Doktor halt sich immer wieder daraus rangiert. Er sagt später einfach nur, er ist der Doktor, er arbeitet für niemanden sonst. Das ist Punkt, dann in dem Moment ist es auch okay. Das ist der Doktor, der weiß, wo es lang geht, dem helfen wir. Wer nicht so ganz weiß, wo es lang geht, das ist Seeker, der läuft so in seinen Tod, der läuft im Turkey-Drogenwahn quasi in so eine zugedampfte Region, die halt irgendwie diese Schnittpunkte zwischen den Raumschiffen ausmachen soll. Und der Doktor trifft sich währenddessen, es ist viel Getreffer an verschiedenen Punkten irgendwann zwischen den Folgen. Der Doktor trifft dann auf Trist und beide freuen sich halt, dass sie den Professor Stein kennen und das ist ja super. Und er erklärt dem Doktor, was er macht. Er war halt auf so einer Rundreise, um möglichst viele bedrohte Species zu filmen und damit zu preserven. Und ich fand dann auch sehr schön, dass der Doktor da Kritik dran übt und sagt, aha, das ist ja wie ein intergalaktischer Zoo. Und er sagt, nee, das ist ja ganz anders, ich will ja die Tiere bewahren. Und dann sagt der Doktor, ja, so ähnlich wie der Marmeladenmacher die Raspberries bewahren möchte. Fand ich ein sehr schöner Vergleich und regt natürlich auch so ein bisschen Diskussion darüber, ob Zoos in dem Sinne etwas Positives oder Negatives sind, weil es halt genau diese beiden Punkte sind. Das sind die armen Tiere, die in so einem kleinen Ding gefercht leben müssen und angestarrt werden. Auf der anderen Seite sind es auch viele bedrohte Spezies, die sonst schon längst hops gegangen wären. Und Trist sagt dann, ja, wir sind ja 10 Leuten unterwegs, aber einer ist gestorben. Romana fragt dann, ja, wie ist er denn gestorben? He died! Und dann ist das Ende der Szene. Da muss ich tatsächlich sagen, hätte ich als Romana nochmal nachgehakt. Und in dem Moment versagt für mich auch dieses Comichafte von Triss total, weil da hakt man nochmal nach und denkt direkt, der hat doch was zu verbergen, als wenn der ordentlich geantwortet hätte, es war ein Unfall oder so. Das hätte meines Erachtens da besser funktioniert.
Aber es ist ganz interessant, wie du das mit den Tieren sagst, weil es ist ja eigentlich super. Also es ist ja eigentlich ein zweites Problemthema aus der realen Welt. Also neben den Drogen hast du irgendwie artgerechte Tierhaltung noch. Ne? Also auch so zeitlose Themen, die heute auch noch funktionieren würden. Ne? Und das ist tatsächlich ganz spannend. Ne? Und auch da sieht man irgendwie, es ist jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und mit der Moralkeule, sondern es ist einfach, dass man denkt, oh, kann man ja mal drüber nachdenken irgendwie, ne? Aber muss man nicht. Also man wird jetzt nicht dazu gedrängt zu sagen, so jetzt irgendwie unartgerechte Tierhaltung ist Kacke oder so, sondern einfach, das ist Teil der Handlung, genau. Ne? Und das ist halt wirklich gut, ne? Also das ist, wie du eben sagtest, ne? Das ist halt nicht irgendwie, wie oftmals halt in der neuen Serie, ne? Dass man halt so den erhobenen Zeigefinger quasi durch das Zelluloid durchblitzen sieht.
Genau, und wie gesagt, auch beim Thema Drogen ist man zwar sehr ernst geblieben, weil Bob Baker hatte auch vorher, glaube ich, für Target eine Folge über Drogen geschrieben, ich glaube ein Jahr oder zwei vorher. Insofern war das alles gut recherchiert und auch, ich denke, relativ gut gespielt. Wäre natürlich auch sehr komprimiert auf so ein paar Sachen. Aber, wie du schon sagst, ist es halt nicht dieses Du-Du-Du, das dürft ihr nicht, jenes sollt ihr nicht und schämt euch, ihr sollt auch keine Tiere essen. Das wäre, glaube ich, so das, was im Moment Staffel 12, 13 Niveau hätte. Das CET zeigt Romana dann verschiedene Planeten und hier wird sehr offensichtlich, dass nur einer dieser Planeten, nämlich Eden, speziell für diese Folge gemacht wurde. Alle anderen stammen entweder aus Archivmaterial, in dem Fall aus Space 1999, oder von einer Firma, die sich speziell für so Space und Planet Backgrounds irgendwie damals verantwortlich zeichnete.
Ach, das ist spannend, dass das heißt. Ich habe ja jetzt kürzlich irgendwie nochmal alle Folgen von Mondbasis Alpha gesehen aus Space 1999 und es ist ja interessant, also da gibt es, glaube ich, sogar noch ein paar mehr Dinge, die so ein bisschen den Weg von der einen Serie in die andere geschafft haben, was natürlich spannend ist, weil Space 1999 war ja eine Privatfernsehserie und ist interessant, dass man sieht, dass da trotzdem irgendwie Verbindungen bestanden, die dann halt mal dazu führten, dass ein Prop dann mal in einer anderen Serie auftaucht, ne?
Naja, Prop-Aufnahmen, wir haben hier sogar Kulissenteile, die irgendwie da verwendet wurden, also die obere Sachen. Die oberen Reihen der Sets von den Kaminen zum Beispiel.
Ach, krass.
Die stammen, glaube ich, auch aus Space 1999. Es wurde unglaublich viel recycelt für diese Folge tatsächlich. Wir haben später auch aus Ark in Space Paneele, die man einfach umgefärbt hat und so. Das ist eine Menge Kram. Und ich finde es tatsächlich sehr spannend und hätte das, glaube ich, als Cliffhanger gerne und lieber gesehen, als Romana plötzlich jemanden im Dschungel von Eden stehen sieht, der sie beobachtet.
Das stimmt.
Das fand ich ganz cool. Es wird dann relativ, also mir wurde es relativ schnell klar, ich hoffe jedem anderen auch, dass das das angeblich verstorbene Crewmitglied sein muss, welches ein Freund von der Assistentin von Trist ist, die da heißt Della, die aber auch erst nicht lange drüber reden möchte und so weiter und so fort. Währenddessen finden der Doktor und der Captain Seeker schwer verletzt und ziehen ihn praktisch aus dem Rauch raus. Und er hat seine große Schramme am Hals, von den Mandrills natürlich. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass der Doktor K9 Solo losschickt erstmal da rein, um das weiter zu untersuchen. K9 fährt dann aber natürlich raus und sagt, nee, ich kann da drin irgendwie nichts scannen und so, die Scanner funktionieren nicht. Aber ich fand ganz interessant, dass, und das hatte sowas Schnelles, Actionreiches, dass der Doktor so im Gefechtseifer sagt, K9, geh da rein, untersuch das, wir ziehen ihn jetzt erstmal weg, dass die Unit praktisch auch allein verantwortlich viele Dinge macht. Das sieht man ja leider sehr, sehr selten in der Serie, was aber eigentlich das Konzept hätte hergeben sollen.
Ja, auf jeden Fall, ne? Klar, und es macht ja auch irgendwie Sinn, da jemanden reinzuschicken, der halt kein menschliches Wesen ist, ne? Den man vielleicht im schlimmsten Fall nochmal nachbauen könnte, wenn sie ihn dann erwischt, ne? Also insofern ist das schon irgendwie sinnvoll, ne?
Ja, und du sagst es, der Doktor wird dann niedergeschossen. Ich glaube, es ist, wenn man in der Situation ist, sehr einfach drauf zu kommen. Ich fand es so für mich aber den Sprung irgendwie sehr aus dem Nichts, nämlich dass der Captain für meines Erachtens sehr schnell schaltet, dass Trist etwas damit zu tun haben könnte, wegen der Schrammen auf dem Gesicht von Seeker, dass dann halt irgendwie irgendeins der Tiere lebend an Bord gebracht sein könnte, worden wäre, hätte. Aber es wird später nichts draus gemacht. Das finde ich halt so schade, weil man eiert in den nächsten Folgen auch noch weiter drumherum. Der sagt einfach, no, not living specimen. Und dann, naja. Ich frage mich tatsächlich, weil der Doktor sagt dann zu K9, er wäre bushwhacked worden. Und K9 referenziert das auch. Ich frage mich, ob man das heute noch hätte so sagen dürfen. Da wird das Time-Team doch vermutlich wieder Amok laufen, ähnlich wie bei Talons of Weng Chiang, weil Bushwhack bezieht sich quasi auf Angriffe aus dem Hinterhalt, der nicht zivilisierten nordamerikanischen Bevölkerung.
Ah, okay. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir den Begriff tatsächlich notiert, weil ich ihn auch irgendwie so spannend fand, aber den Hintergrund, den habe ich dann doch nicht gegoogelt. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich ein Begriff, den man heutzutage nicht mehr nutzen würde, ne?
Vielleicht gibt es dafür auch eine deutsche Übersetzung, die Hanus ist. Vielleicht heißt es Ange-Indianer, ich weiß es nicht.
Ich habe mir, glaube ich, aber ich habe es mir nicht notiert, ich habe es mir mal angeguckt. Was dafür eine deutsche Übersetzung gibt, mal gucken, was jetzt erscheint.
Naja, magst du mal googeln? Ich bin etwas weiter weg vom Rechner. Ob es für Bushwhacking eine deutsche Entsprechung gibt?
Ja, warte. sich durch das Dickicht schlagen, sich durch das Unterholz schlagen oder jemanden aus dem Hinterhalt überfallen. Wo Letzteres natürlich da am besten passen würde, ne?
Also an Indianer.
Ja, ja, aber das tatsächlich was ist, was heutzutage eher nicht mehr so gebräuchlich ist, weiß ich jetzt nicht.
Also wie gesagt, es beruht darauf und du darfst ja heute kaum noch irgendwie einen Zopf tragen, ohne dass man schreit, das wäre Cultural Appropriation. Mhm. Dann ist das so ein Begriff, davon habe ich erst recht. Wenn du sagst, nein, das ist eine Technik, die haben nur die Indianer verwendet, du darfst dieses Wort nicht benutzen. Das ist sowieso rassistisch und keine Ahnung, die Zigeunersoße der Angriffstaktiken, keine Ahnung.
Das ist das englische Pendant wahrscheinlich zur Zigeunersoße.
Was haben wir dann? Achso, ja, der Doktor macht nochmal ganz klar, wie gefährlich doch das Rexoin ist. Da hat man wohl auch drauf bestanden, dass der Doktor und in der Geschichte das relativ häufig klar gemacht wird, dass Drogen nichts Gutes sind. Und er sagt hier nochmal, das ist nicht nur irgendwie gefährlich, es hat ganze Welten ausgelöscht, wurde ein ganzer Planet zerstört, um die Quelle des Rexoins zu zerstören. Und dann kommt die Folge langsam zu einem Ende und auch langsam, glaube ich, das Budget an so einen Punkt, wo man gesagt hat, mehr als Butterbrotpapier ist nicht mehr drin. Denn K9 soll also ein Panel rauslasern. Und man sieht halt leider sehr deutlich, dass das einfach irgendwie bemaltes Papier ist, was schon vorgesägt wurde. Und während Romana dann von etwas attackiert wird, was aus Eden auf sie zufliegt, was laut Skript eine Motte sein sollte, budgettechnisch hat es aber nur für einen weißen Fleck gereicht, sehen wir das erste Mal die Mandrills, die passend zum Cliffhanger aus diesem rausgeschweißten Panel kommen und mit den Armen wedeln.
Was sehr nach Muppets leider aussieht.
Sehr. Da wäre halt auch weniger Licht sehr viel mehr gewesen. Also ich glaube, hätte man das im Dunkeln gemacht, wäre man irgendwie noch davon gekommen. So ist halt ganz schwierig. Und es ist auch das Problem, dass man aus Budgetgründen diese Mandrills nicht hat, wie sonst in Zusammenarbeit mit dem Special Effects Department hat erarbeiten lassen, sondern das war die alleinige Arbeit des Kostümdepartments. Lediglich die Augen, die glühten, indem man diese Brechlichtstäbe, die man gern von Partys kannte, die sind damals, waren die der neueste Shit. Das war das, was das Special Effects Team machen durfte, die leuchtenden Augen, ansonsten nichts. Und ich finde, das sieht man sehr. Und das macht den Cliffhanger so ein bisschen kaputt, wenn der Party-Mandrill da einfach steht und mit den Armen schwenkt.
Ja, absolut, ne? Weil es ist eine Szene, die natürlich im Skript eine Schreckszene sein sollte und du musst halt im Endeffekt lachen und das... Da funktioniert es natürlich nicht. Also da funktioniert die Grundidee natürlich nicht. Das kann man jetzt mit dem liebevollen Blick eines Fans betrachten. Aber wirklich, der Schreckmoment bleibt natürlich aus, klar.
Total. Wir springen dann weiter zurück und erneut zeigt sich da die tolle Stärke von Tom Baker und Lella Ward als Doktor und Romana, die halt wirklich glänzen. Hier ist es dann Tom Baker, der erst sagt, es ist unerklärbar. Und der Doktor sagt, nein, es ist nicht unerklärbar. Und dann sagt er, erklären Sie es. Nein, es ist unerklärbar. Das ist halt wirklich schön. Hier wird dann der Doktor auch ganz schnell für einen Agenten gehalten, der Drogen sucht, wo der Doktor sich dann halt auch erstmal gegen wehrt. Finde ich auch ganz gut. Wie gesagt, Captain Rick unterstellt ihm erstmal nur Gutes, was ich ziemlich cool finde. Und ja, hier kommt dann die Szene, die ich vorhin meinte. Hier wird nochmal davor gewarnt, dass Rexonia eine ganz, ganz furchtbare Droge ist und dass die immer nur Elend gebracht hat, außer für die Dealer. Aber wir finden kein Rexon an Bord. Es wird dann nämlich gescannt und der Scan sah relativ gut aus, fand ich tatsächlich. Im Gegensatz zum sonstigen Brückenset, wo ich nochmal sagen muss, immer wenn man da auf diese bemalten Holztasten hämmert, sieht es extrem billig aus.
Ja, auf jeden Fall, klar. Was mir gerade noch zum Tom Baker oder seinen Darstellungen des Doktors einfällt, ist natürlich, dass das ja auch eigentlich eine Folge aus einer Zeit ist, wo er so irgendwie seinen Peak hat. Ne? Also später, als dann Jonathan Turner kam und er nicht, gelinde gesagt, nicht mit allen Entscheidungen glücklich war, die Jonathan Turner so einbrachte, da wirkte er auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, so unheimlich viel Bock hat er, glaube ich, nicht mehr. Und ich glaube, hier in dieser Staffel funktioniert noch viel eigentlich so, also ist er noch so irgendwie der King irgendwie, King. Ne? Das strahlt auch irgendwie aus, ne? Also es ist echt so, ja, Tom Baker at its best irgendwie, ne?
Total. Also man merkt halt hier, Tom Baker ist der Doktor ist Tom Baker und das funktioniert halt ganz, ganz wunderbar. Wie gesagt, darum dominiert er auch viele Szenen. Man sieht dann, dass Romanas Getränk verdrogt werden soll, aber der gute Captain nimmt es derer statt. Und ja, das begleitet uns in den nächsten paar Folgen, auch weil er dann nach und nach mehr high wird. Der Doktor stellt dann endgültig fest, dass das CET instabil ist. Und sehr schnell benimmt sich dann Captain Rick. Und das fand ich war eine schöne Wandlung. Er benimmt sich halt jetzt genau, wie sich Seeker am Anfang benommen hat. Indem er halt alles ganz locker, leichtherzig sieht und so weiter und so fort. Und das fand ich ganz schön. Das war etwas, das hätte man auch vielleicht etwas anders und etwas deutlicher inszenieren sollen, dass du halt diese Wandlung hast von diesem Captain, der am Anfang immer noch ihn tadelt und sagt, Mann, die sind doch verrückt, sie können doch hier jenes und dieses nicht und das nicht. Und dann quasi nach der Einnahme der Droge genauso agiert. Ach, das ist mir doch egal und ach, ist doch egal. Es kommt später eine sehr schöne Szene, da sagt er, ist doch egal, dass so viele Leute gestorben sind, es war nur die Economy Class.
Genau, die Holzklasse.
Fand ich eine schöne Wandlung. Und dann sehen wir halt den Doktor, der diesen verdächtigen Passagier mit den Kratzern im Gesicht erwischt und ihn dann verfolgt. Und da kommt dann auch diese Big Bang Theory-like-Szene mit den Treppen, wo er immer wieder dieselbe Treppe runterläuft. Aber eigentlich sollen es ganz viele Treppen sein. Und anschließend die quasi Zeitschleife in der Passagierkabine. Und wie gesagt, das sind halt die Szenen, wo meines Erachtens die Regie total versagt. Also da hätte man wirklich andere Kameraperspektive, sich vielleicht 30 Sekunden Zeit nehmen, die farbigen Stühle ein bisschen umstellen oder andere Vorhänge, irgendwas. Aber dadurch, und das ist auch ein Problem, dadurch, dass der gute Regisseur so geschlampt hat, hatte man halt wenig Zeit. Man hat sehr schnell überzogen. Darum konnte man halt sehr oft nicht sich die Zeit für sowas nehmen. Später konnte man sich nicht mal die Zeit nehmen, mehr als einen Take zu drehen. Wir haben später eine Szene, da ist ein ganz böser Versprecher drin und dort war dann, okay, dann nehmen wir weiter. Und da waren halt alle Schauspieler ziemlich ärgerlich.
Ja, man, also ich erinnere mich noch gut dran, auch so, ich glaube, von den Making-ofs und so von Caves of Androzani, wo ja auch wirklich gesagt wird, bei der BBC, wenn du da bis 22 Uhr drehen darfst, dann wird auch um 22 Uhr der Strom ausgestellt. Also es ist nicht so nach dem Motto, oh, wir brauchen noch 2 Minuten, wir machen die Szene noch fertig. Die drehen denen da den Strom ab, ne? Damit denen irgendwie die Schauspielergewerkschaft oder wer auch immer nicht aufs Dach steigt und sagt, hört mal, die Leute haben jetzt länger als so und so viele Stunden gearbeitet, ne?
Naja, eben. Das ist, wie gesagt, schwierig.
Aber ich finde bei im Vergleich, also diese Treppenszene, wenn du das wirklich mit Big Bang Theory vergleichst, merkst du eigentlich, wie man bei Big Bang Theory das eigentlich mit ganz einfachen Mitteln so machen kann, dass man tatsächlich das Gefühl hat, die laufen jetzt 3 Etagen runter, weil da ist, glaube ich, dann eine Etage, wo dieses Absperrband nicht ganz festhängt und an einer Seite runterhängt und so. Und durch so eine Kleinigkeit glaubt dein Gehirn dir tatsächlich, dass es eine lange Treppe ist, die weiter runtergeht. Also du musst manchmal gar nicht irgendwelche großen Dinge bewerkstelligen, irgendwie verschiedene Kameraperspektiven oder so. Einfach so eine Kleinigkeit reicht manchmal, um zu sagen, ah ja, guck mal, das ist eine lange Treppe und das ist einfach ein weiteres Stück davon. Ne?
Ja, das ist, wie gesagt, und hier hat man halt total versagt. Ganz kurz Zwischenmeldung, weil ich es gerade auf Facebook sehe. Der gute Max, entweder amüsiert er sich köstlich und malt nebenher oder es ist langweilig, was wir gerade besprechen. Aber er hat einen Mandrill gemalt.
Cool.
Und wenn er mir das okay gibt, setze ich den gerne mit in die Shownotes. Für die Leute, die vielleicht auch die Folge nicht gesehen haben und Mandrills nicht googeln wollen. Was dann tatsächlich kam, war eine Szene, die mir gut gefallen hat, nämlich dieser Effekt, als der Doktor durch diese Schnittstelle läuft und das Ganze so ein bisschen surreal wabert. Und Bob Baker mag ja irgendwie so surreale Szenen. Also ich glaube, in fast allen seinen Folgen hat man irgendwie so eine Folge, die oder so eine Szene, die halt in irgendeinem surrealen Raum in der Gedankenwelt oder sonstiges spielt. Ja, Romana wird dann von einem Mandrill angegriffen oder angetanzt, je nachdem, wie man das sieht. Ah, ja, wenn man gerade reinschaltet, könnte man auch meinen, oh, Romana ist in einer außerirdischen Disco. Warum erschießt denn dieser Passagier den anderen Disco-Besucher und wo ist die Musik? Aber er rettet sie halt und ja, das ist derjenige, der halt auch von Trist Schiff stammt, der, oh Gott, Volanti. Das stellt der Doktor fest, weil er ihm so ein Ding entrissen hat, also quasi den Crew-Tag. Und dann schwenken wir kurz zu Trist, der den Scott, hieß er Scott, der Stott, also eben diesen toten, dieses tote Crewmitglied verdächtigt, dass es die Drogen geschmuggelt hat und er müsste doch eigentlich auch Hilfe gehabt haben und verdächtigt da Della und sagt es dann auch dem Doktor so. Der Doktor glaubt ihnen auf keinen Fall. Das fand ich dann auch so sehr schnell aus dem Hut gezaubert. Entweder weiß der Doktor direkt, was abgeht, oder er hätte da auch zumindest das mal in Betracht ziehen sollen, dass sie da irgendwie mitverantwortlich ist. Aber er wischt das sehr schnell weg und sagt, nee, die war das auf gar keinen Fall. Ja, K-9 steht dann vor den tanzenden Mandrills und hält sie ein bisschen in Schach. Und dann Da habe ich eine Frage. Du kennst doch noch Police Academy, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen ganzen Film davon gesehen habe. Ich habe da mal reingeguckt, aber es war einfach leider, muss ich sagen, nicht so ganz mein Humor. Deshalb habe ich auch, glaube ich, wie gesagt, nie einen ganzen gesehen, sondern höchstens mal reingeseppt und dann ein paar Minuten gemerkt, oh, das ist tatsächlich nicht mein Humor. Ich schalte mal um.
Oh, okay. Dann würde ich ja, dann kennst du die Szene nicht, die im Blue Oyster spielen. Das ist eine Bar, die ist eine schwulen Bar, eine schwulen Rockerbar. Mhm. Und da tragen viele Leute so Leder- und Latexkostüme und die sehen ein bisschen aus wie das, was der Waterguard und der Landing Officer tragen. Die sehen nämlich wirklich aus wie irgendwie aus einem schwulen Fetischclub entkommen.
Okay.
Mit ihren leuchtenden Paletten und dem schwarzen Hütchen. Ich fand, es war hart. Also dann hätte ich die, glaube ich, eher in so eine normale Crew-Uniform gesteckt oder so und die ein bisschen umgefärbt. Das fand ich sah grenzwertig lächerlich aus.
Okay. Ich glaube, ich hatte mir so ein bisschen so ein bisschen die Assoziation von SS-Uniformen irgendwie.
Was?
Oder?
Was? SS-Uniform? Aber die homosexuellen Fetischversion, oder? tu mir mal einen Gefallen. Es gibt auf YouTube ein Video. Google ist mal ganz kurz schnell. Ich muss mir eh die Nase putzen. Google mal das Blue Oyster und Police Academy. Und dann guck diese Szene.
Ja.
Und dann weißt du vielleicht, worauf ich hinaus möchte.
Okay. Ah, okay, ja, doch. Ja, jetzt sehe ich, glaube ich, was du meinst. Aha,
ja, und da fühlte ich mich halt die ganze Zeit dran erinnert und dachte so, mein Gott, wenn jetzt noch die richtige Musik kommt, dann ist vorbei. Aber die Folge ist schon fast vorbei, denn sie finden dann Reste von Rexone in des Doktors Tasche und der flieht daraufhin, zusammen mit Romana, die Bedenken äußert, aber dann doch mit dem Doktor quasi in die Projektion von Eden springt. Cliffhanger. Und das fand ich relativ wirkungsvoll, wenn Eden nicht ausgesehen hätte wie irgendwie, keine Ahnung, der Stoffresteschrank der Requisit.
Ja, das ist übel. Eigentlich, also so von der Atmosphäre her, die dann in dieser Welt irgendwie kreiert wurde, finde ich das ganz gut aus, aber sieht tatsächlich aus wie ein größerer Schrank irgendwie, ne? Was natürlich eigentlich ganz witzig ist, weil du hast ja in vielen Doctor Who-Folgen Planeten, wo du auch das Gefühl hast, das ist eigentlich nur ein kleines Studio, wo die halt so ein paar Gewächse oder so reingebaut haben. Und hier siehst du es tatsächlich erstmal nur in diesem Bild. Also das könnte tatsächlich auch so ein bisschen selbstironisch gemeint gewesen sein, war es aber wahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, wenn man so reinguckt, ich finde es schon atmosphärisch, aber das ist halt nicht so überzeugend als kompletter Planet, der dahinter liegt. Ne?
Was mich an Teil 3 ein bisschen befremdete, war das unglaublich lange Recap am Anfang. Das fand ich, also das haben wir ja öfter in der klassischen Serie, aber das hier war schon extrem lang und ich dachte, okay, wir fangen ja nochmal auf der Brücke quasi an.
Das lag wahrscheinlich so an der Gesamtlänge der Folge, also ich denke ja immer, wenn ich irgendwie eine Show oder sowas auf irgendeinem privaten Sender sehe und die haben sehr lange, also nach der Werbepause zeigen die nochmal eine Minute von vorher oder so, dann denke ich mir, die haben vielleicht nicht genug Werbung verkauft oder so, wir müssen deshalb irgendwie sowas machen. Bei Doctor Who kann das jetzt nicht der Fall sein, aber vielleicht ist einfach die Folge kürzer geworden als geplant und man musste deshalb diese Übergangsszenen dann ein bisschen länger gestalten, ne?
Ich nehme es mal stark an. Und was ich dann anschließe, ist tatsächlich eine ganz süße Szene, wo der Doktor sagt, wir gehen jetzt nach Osten. Und Romana, woher weißt du, dass das Osten ist? Weiß ich nicht, wir gehen da lang und ich nenne es Osten. Und sagt, dann können wir das nicht lieber Norden nennen. Das fand ich sehr süß irgendwie. Also natürlich sinnloses Geplänkel, aber trotzdem sehr süß.
Ja, aber das ist halt so sinnloses Geplänkel. Das ist der gleiche Grund, warum man sich anhören würde, wenn Tom Baker das Telefonbuch vorliest. Weil er darf das irgendwie, ne? Ja. Das wird wahrscheinlich, wenn du den gleichen Text jemand anders in den Mund legen würdest, wäre es vielleicht albern oder so. Und bei Tom Baker funktioniert es irgendwie. Das ist so the Magic.
The Magic Tom Baker Voice.
Genau.
Ja, das stimmt. Was dann weniger Magic ist, ist das Auftauchen der Mandrills. Hier sieht man auch ganz deutlich, dass der Schauspieler, der drin steckt, aus dem Mund des Mandrills rausguckt.
Hallo.
Und dann haben wir diesen kurzen Angriff der Pflanze. Die Pflanze selber sah gar nicht so schlecht aus. Diese Tentakel, die am Doktor hochtentakeln, das wurde mit einer sogenannten...
Ja, kann man das verwenden?
Man kann das allen ein Verb machen.
Okay.
Heralden.
Ich költe jetzt mal.
Dann erkläre ich kurz, dass dieser Effekt mit einer sogenannten Videodisc gemacht wurde. Die hatte man sich geliehen. Und zwar vom Sportkanal. Das Ding wurde nämlich benutzt, um Instant Replays zu zeigen oder mal ein Freeze Frame oder so. Und laut Aussage haben die das genau 20 Minuten bekommen. Und dann mussten sie es wieder abgeben, weil das Ding irgendwie 1 Million Pfund kostet oder so. Und damit hat man einfach die Szene dann rückwärts nochmal abgespielt. Also man hat die den Tag drum gebunden, weggezogen und das Ganze dann rückwärts abgespielt. Sieht tatsächlich ein bisschen früh digital billig aus. Und auch wie der Doktor dann da entkommt. Ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Er beißt dann in die Wurzel der Pflanze, wird vollgesabbert mit so einem grünen Zeug und sagt dann noch, als sie die Szene verlassen, vielleicht habe ich mich da auch verhört, Er sagt, you know, that didn't taste bad at all.
Dann den Moment kann ich mich nicht erinnern, aber vielleicht habe ich es einfach nicht gehört. Also vielleicht wollte ich es nicht hören.
Ich fand es sehr, sehr wundersam. Schön gefiel mir dann, dass Stott die beiden rettet und dann quasi in seinen Unterschlupf bringt, den er da irgendwie aufgebaut hatte. Weil das fand ich so als Konzept auch ganz cool. Jemand, der quasi im CET gefangen ist, in diesem Stück Wald, und sich da seine Hütte baut. Und er sagt ja auch selber, er ist davon ausgegangen, dass er dafür immer bleiben muss und hat schon überlegt, sich selbst umzubringen. Das fand ich als Überlegung für Doctor Who auch so ein bisschen sehr erwachsen hart, dass man das hat einfließen lassen. Er guckt dann so auf seine Waffe, er hat schon überlegt, Schluss zu machen. Das fand ich, hart. Was ich allerdings dann ein bisschen albern fand, war, dass man offensichtlich aus diesem CET raus kann, nicht nur durch dieses Projektorfeld, sondern überall, wo man möchte. Die beiden erscheinen dann, ich glaube, kurz vorm Maschinenraum oder so. Das fand ich schwach. Es erklärt natürlich, wie die Mandrills in andere Bereiche des Schiffes kamen, aber so rein technisch finde ich das albern. Man kann natürlich sagen, ja, das hat mit der Verwerfung zu tun durch diese Schiffskollision, aber das fand ich schwierig. Das kommt dem Skript gerade recht, finde ich.
Das stimmt.
Auch seltsam war, dass K9, nachdem er es erst als Gefahr sieht und umgekehrt, dann an ihm schnüffelt. Hörbar.
Ja, natürlich, da wird der Zufall. Ja, vermenschlicht kann man ja nicht sagen, aber verhündigt irgendwie.
Verhündigt? Das heißt, man kann aus allem ein Verb machen, habe ich doch gesagt.
Ist es dann nicht ein Adjektiv in dem Moment? Ich weiß es nicht.
Verhündigen.
Verhündigen,
verhündigt
ja.
Sein.
Ja, dann ist es natürlich ein Verb, wenn es aber er wird verhündigt. Ja gut, aber es ist dann ein Adjektiv,
ein was ein Verb gewählt. Nee, dann nee, weiß ich naja. Nicht. Oh Gott, Leute, die Grammatik können, werden uns jetzt in der Luft zerreißen.
Genau.
Dafür werde ich sie mehr. Verhündigen, so, nur dass sie es wissen. Dann kommt diese eigentlich gut gemeinte Szene und vermutlich mit ein bisschen mehr Budget auch sehr spannende Szene, in der die Mandrills dann als erstes im Aufzug auftauchen und dann anfangen, die Crew, die Passagiere zu massakrieren. Leider beginnt es schon sehr albern mit dem vermutlich größten Alarmknopf ever. Das war so, ne, also da habe ich mir auch ein großes Lachen verkneifen müssen. Schön war dann, wie gesagt, Captain Riggs Lache, als er sagte, ach, regt dich doch nicht auf, das ist nur die Economy Class, da passiert und nichts, wenn die gefressen werden. Und ja, der Doktor ist dann im Maschinenraum, werkelt herum und sie haben gerade ein paar Mandrills erledigt und Romana soll über den Mandrill drüber springen und sie ziert sich erst und sagt, nee, ich trau mich nicht. Der Doktor sagt, er ist doch tot, da passiert nichts. Dafür atmet der Mandrill aber ziemlich heftig, dass dem Doktor das ist, fand ich seltsam. Der ist tot.
Ja, das ist auch tatsächlich was. Ist das auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass viele Szenen schneller abgedreht werden mussten und dass das vielleicht einfach keinem aufgefallen ist, weil das ist ja in dieser Szene so extrem, dass man darüber nachdenkt, warum haben die nicht einfach das Kostüm ausgestopft, weil dann kann das halt eben nicht mehr passieren. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie strange, weil wenn du dir vorstellst, weil so eine Szene, normalerweise wird so eine Szene ja 4-5 Mal gedreht. Also das heißt, der Typ liegt da schon eine ganze Zeit lang auf dem Boden. Also wovon ist er noch außer Atem, wenn er nicht irgendwie, ist ja wahrscheinlich eine Viertelstunde lang nicht mehr gelaufen oder so, ne? Also dieses extreme Atmen
warm ist irgendwie, unter der Mandrill-Maske.
Das könnte natürlich sein, ne?
Es kann natürlich auch durchaus ein Hinweis sein, dass das der Mandrill ist, der später wieder aufsteht und den Doktor angreift. Aber selbst dann hätte ich ihn nicht so stark atmen lassen.
Ja, klar, weil so offensichtlich ist, wenn wir als Fernsehzuschauer das sehen, dann hätte ja auch fast der Doktor selbst das sehen müssen, ne?
Ja, währenddessen unterhält sich dann die Leute aus dem Blue Oyster, unterhalten sich mit Trist. Und der möchte halt nicht, dass die Mandrills getötet werden. Wir wissen natürlich, warum. Er sagt halt selber, er will nicht, dass halt die Letzten ihrer Art ausgerottet werden und so weiter und so fort. Währenddessen wird Riggs verhaftet und abgeführt, weil er seinen Dienst vernachlässigt und so weiter und so fort. Das ist halt so ein bisschen Füller alles. Hier fangen dann aber Triss und Dimond an, sich verdächtig zu verhalten, indem sie sich halt dann auch absprechen und so. Da ahnt man schon, dass irgendwas im Argen liegt. Und der Doktor kriegt dann mit, dass der atmende Mandrill doch aufsteht und ihn angreift. Und entkommt diesem Angriff knapp durch Glück. Und schaut dann sehr dämlich comichaft. Das war mir ein bisschen zu viel tatsächlich. Er guckt einfach doof und dann hast du auch noch einen Schnitt. Wenn es dann hätte es weitergemacht, dann hätte ich es ja noch verstehen können. Aber so wirkt es halt sehr, sehr, sehr albern. Gipfelt dann darin, dass der Mandrill ihn nochmal versucht anzugreifen, dabei einen Stromschlag kriegt und zerfällt. Das ist übrigens ein Effekt, der sah relativ gut aus, dafür, dass er so ein wenig Budget hatte, fand ich.
Ja, also ich meine, der Doktor hat ja auch tatsächlich mal, so genial wie er manchmal ist, hat ja auch tatsächlich Tom Baker auch mal Aussetzer. Es gibt ja eine Android Invasion, diese Szene, wo er wirklich auch so direkt in die Kamera guckt, ne? Aber auch das ist wieder was, wo ich dann als Zuschauer halt nicht genau weiß, ist es jetzt der Schauspieler schuld oder wie gesagt, der Regisseur, der halt nochmal hätte sagen müssen, komm, Tom, machst du noch mal, ne? Guckst du mal woanders hin, ne?
Guck mal ein bisschen weiter nach links.
Dankeschön. Genau.
Ja, das war mir, wie gesagt, da ein bisschen zu viel. Schön fand ich, aber das ist dann auch wieder so ein Subplot, der nicht weiterentwickelt wurde. Und das fand ich irgendwie schade, dass diese beiden Space Cops aus dem Blue Oyster den Doktor und Romana dafür verantwortlich machen lassen wollen, was passiert ist, und sich quasi schon befördert sehen für dieses coole Ding, weil wir auch irgendwie schon 12 Opfer haben, das ist fast wie in einem kleinen Krieg. Da hätte man viel draus machen können, das verläuft aber auch so ein bisschen im Sande. Also dieses Cop-Ding, der nur auf seine Beförderung aus ist, das hätte auch mehr hergegeben. Und ja, Captain Riggs ist wieder da, ist stark auf Entzug und sieht in Romana den Doktor immer noch die Leute, die das Rexoin schmuggeln, und greift sie quasi an, weil er seinen nächsten Schuss braucht. Bestimmt irgendwie realistisch, hier aber zu komprimiert und etwas over the top, die Wandlung. Das fand ich irgendwie, natürlich gibt Bob Baker recht, das mag gut recherchiert sein und ultimativ auch das, wie solche stark drogenabhängigen Leute reagieren können, aber das hier ging mir zu schaubildmäßig. Er wird dann aber niedergeschossen von, ich glaube, von einem der YMCA-Leute. Und ja, dann werden die Schiffe getrennt. Und auch hier Tom Bakers Blick wieder, als er diese Hundepfeife pfeift, um die dieses Prop zu aktivieren, was dann in diesen Gang schießt. Sehr albern. Sehr, sehr albern. Und gut dann wiederum fand ich diesmal den Cliffhanger, dass der Doktor quasi so wegrennt, als die Schiffe getrennt werden und quasi aussieht, als würde er selber so ein bisschen zerrissen werden dazwischen. Das hätte man vielleicht noch mit einem Schrei unterstreichen können. So sieht es ohne Ton halt ein bisschen schwachbrüstig aus. Aber ist meines Erachtens so der beste Cliffhanger der Folgen.
Das stimmt, also das funktioniert in dem Moment halt tatsächlich ganz gut. Ne?
Ja, Teil 4 fängt damit an, dass die Schiffe jetzt getrennt sind. Und Dimmen sagt so, ich flieg da mal weg, danke, hier ist nichts kaputt. Soll aber da bleiben, weil er als Zeuge gilt. Und er kriegt dann auch irgendwie noch eine Wiedergutmachung dafür, wenn sein Vertrag irgendwie deswegen nicht erfüllt werden kann. Und Romana redet dann mit Della über Stott und sagt, hör mal, der lebt noch, wie war denn das damals? Und die klärt halt auf, unter welchen Umständen er angeblich gestorben ist. Er wurde auf einem Mandrel angegriffen und aber Trist hat gesagt, nee, er ist gestorben, er hätte geschossen, aber es wäre zu spät. Und der Doktor wacht währenddessen auf dem anderen Schiff auf, nämlich auf dem kleinen, auf Dimmons Schiff. Und ja. Dann, oh, hier habe ich, ich dachte gerade, was hast du denn hier geschrieben? Denn der Doktor, man sieht sehr wenig von dem Schiff tatsächlich. Ja. Der Doktor geht dann schnell Dimmen nach, der jetzt in ein kleines Shuttle steigt, um wieder rüber zu fliegen zur Empress. Und das fand ich sehr, sehr gut gespielt, wo der Doktor sehr schnell reagiert, denn er versteckt sich in diesem Schiff hinter ihm und er steigt in einem Raumanzug ein und stöpselt so direkt seinen Raumanzug in den Sauerstofftank. Und der Doktor guckt hoch, merkt so, Kacke, ich habe gar keinen Sauerstoff und versetzt sich dann in eine Art Trance. Das fand ich super.
Das stimmt. Versteckt ist natürlich irgendwie ein Euphemismus, weil im Endeffekt hat man das Gefühl, eigentlich müsste er ihn sehen, weil er halt einfach hinten da drin sitzt, ne? Also er hat so ein bisschen auf sein Glück spekuliert, dass er halt nicht mal auch nur mal kurz in den Kopf umdreht, ne? Und aber auch eine trotzdem eine ganz witzige Szene, auch gerade durch das, was du da sagst. Dass er sich
dann, ich halte zugute, dass man durch den Raumanzug schwer rausgucken konnte und er deswegen den Doktor nicht gesehen hat.
Das kann auch,
aber ich fand es sehr mutig, mich so in quasi bewusstlos Trance zu versetzen, während der andere sich einfach nur mal umdrehen braucht.
Stimmt. Aber es hätte ja Joti, ja, gell?
Ja, der Doktor hat es geschafft, wie immer. Und dann hast du den Punkt, wo ich sagte, da hatte man gar keine Zeit mehr für Reshoots. Denn Trist unterhält sich mit Fisk, das ist einer von den YMCA-Leuten aus dem Blue Oyster. Und Fisk nennt Trist Fisk.
Echt?
Ja.
Das ist ein Fehler, Fisk, oder was?
Sie können doch nicht... Ja, okay. Aber dann wurde das einfach weitergemacht.
Krass.
Und übergangen. Das finde ich schon hart tatsächlich, wenn man für sowas nicht mal mehr Zeit hat.
Ja, oder man hat es in dem Moment nicht so richtig gemerkt. Das könnte ja auch
das
sein.
Das merkt man. Da glaub mir, das guck dir es nochmal an, man merkt es sehr.
Okay.
Und ja, Dimmen ist dann halt rübergeflogen, nur um Trist abzuholen, damit die jetzt zusammenfliegen können. Aber Della konfrontiert die beiden und sagt, ihr, hier, guck mal, wie ist denn das? Und Trisk rechtfertigt sich nur damit, er sagt, er wollte eine Expedition finanzieren. Es wurde ja schon mehrfach betont, dass die relativ teuer sind. Das hat er nur für seine Forschungen gemacht und so weiter und so fort. Und dann eine weitere Szene, wo man wahrscheinlich dachte, so, in 5 Minuten ist Feierabend, das machen wir nicht nochmal. Und zwar flieht Della dann, hält kurz an, weil ein Mandrill aus dem Raum neben ihr kommt. Und daraufhin schießt Dimmen auf sie. Und er schießt ihr in den Hals. Und sie packt sich schmerzerfüllt an den Bauch und sackt in sich zusammen.
Ja, kann man sich echt vorstellen, dass die in dem Moment halt nur noch so wenig Zeit da war, um wirklich den One-Take One-Taker zu machen.
Und ich finde, hier ist dann auch irgendwie das Skript so ein bisschen hasch-hasch. Ich weiß nicht, ob der gute Bob Baker dann auch die letzten Seiten einfach so hingeschmiert hat. Mhm. Denn dann sehen wir, dass die Crew einfach die Mandrels mit ihren Waffen vor sich her treibt. Mhm. Zwischendurch dreht sich mal ein Mandel um, tötet ein Crewmitglied, egal, die werden dann weitergetrieben. Mhm. Das war wirklich so hasch, hasch, hasch. Währenddessen verlassen dann Dimmen und Trisk das Schiff mit ihrem Shuttle. Die Aufnahmen sahen tatsächlich für die Videoaufnahmen noch ganz okay aus. Also das Modell war okay, die Aufnahmen waren okay. Mhm. Gewinnt keinen Oscar, aber da konnte ich besser mitleben als mit den Aufnahmen der beiden großen Schiffe. Mhm. Der Doktor benutzt dann K9s Hundepfeife, um die Mandrels friedlich vor sich her zu locken. Mhm. Irgendwie eine nette Idee, hätte man vorher vielleicht mal einstreuen können, dass als er die benutzt hat, da vielleicht ein Mandrel aufgetaucht wäre oder so. Und ich finde, hier ist die einzige Szene, wo die Mandrels nicht absolut kacke aussehen, weil die halt tatsächlich irgendwie, hier tauchen sie im Rudel auf, wir sehen fünf auf einmal. Das hilft schon irgendwie. Und dass man sie nicht ganz so nah sieht und viel in Bewegung, das hilft schon ungemein.
Ja, absolut.
Wird dann aber wieder gekrönt von einer sehr, sehr albernen Szene, nämlich der Doktor springt dann in die Projektion von Eden, lockt die Mandrels hinterher und die greifen ihn dann wohl an und du hörst ihn aus dem Off dann sagen, my fingers, my arms, my leg, my everything. Fand ich unglaublich albern, unglaublich comichaft. Er kommt dann sehr derangiert hinter dem Gebüsch hervor, springt in letzter Sekunde raus, bevor ein Mandrel noch nachkommt und man schließt das Portal sozusagen. Und ja, Romana hat dann 2,5 Minuten, um das CET entsprechend zu reparieren, was sie auch tut. Und damit fängt man dann Trist und Dimmond. Ja, einfach abgeführt werden. Und hier, finde ich, ist wieder eine ganz, ganz tolle Szene, weil Trist geht dann zum Doktor, den er die ganze Zeit über diese Geschichte so als Equal Mind gesehen hat, als ähnlich intellektuell, mit dem er sich austauschen kann. Er sagt, ah, oh, Doktor, du verstehst mich, um mal den Akzent irgendwie ins Deutsch zu übertragen. Du verstehst mich, ich habe nur gemacht für Expedition, für die Forschung. Und der Doktor guckt einfach ganz böse und sagt, go away. Und das, gerade wenn dieser Doktor, dieser Tom Baker-Doktor, sehr understated spielt und nicht so over the top, wirkt das unglaublich bedrohlich. Das wirkt unglaublich gut hier. Da hatte ich richtig, richtig Freude dran. Und ja, der Doktor beschließt dann, die Tiere auf ihre Planeten zurückzubringen mit Romana, verabschiedet sich und fliegt. Und am Ende kommt da etwas, da habe ich den Wink nicht so ganz verstanden. Denn Romana sagt, na, es würde nur ein Tier geben, was sich in einem elektrischen Zoo wohlfühlt. Aber wir wollen ihnen wohl nicht sagen, welches das ist. Und dann ist aus. K9 sagt noch affirmative. Und dann war's das. Kennt jemand die Auflösung? Ist mir da was entgangen? Weißt du die Auflösung?
Ich weiß es nicht, aber vielleicht aufgrund der Tatsache, dass, weil ich habe in dem Moment auch überlegt, aber jetzt, wo du es so zusammenfasst, denke ich, allein die Tatsache, dass das K9 da nochmal affirmative sagt und ja, er ja natürlich auch kein richtiges Tier ist, sondern halt ein Roboterhund.
Dass sie ihn meint,
dass
ne?
Dass ihn das meint, genau. Das wird ja auch dann am ehesten passen, ne? Weil es kann eigentlich kein super komplexes Rätsel sein irgendwie, weil es sollte auch der jüngere Zuschauer wahrscheinlich verstehen. Und deshalb oh Gott, kann
ich
hab's nicht
verstanden. Wahrscheinlich kein jüngerer K9 Zuschauer haben, bin. Ne?
Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht hast du zu komplex gedacht in dem Moment, ne?
Vielleicht, wie ich das immer so tue. Ja. Kurz sollte noch erwähnt werden, dass das Vraxoin ursprünglich Xylophilin, kurz Zip, geheißen hätte. Aber man war der Meinung, dass das für Kinder nicht zu appealing klingen würde. Also gerade Lella Ward hatte Angst, dass Zip zu cool klingen könnte und die Kinder dann irgendwie das gut fänden. Darum wurde Vraxoin draus. Ich finde Vraxoin tatsächlich ist ein cooles Wort für eine außerirdische Droge.
Ja, klar, aber ja, keine Ahnung. Also das und etwas, was es nicht gibt, ist natürlich auch schwierig, weil die Kinder können ja nicht losziehen und sagen, so, ich besorge mir das jetzt mal, ne? Weil es ist ja dann Fantasiename, ne? Also insofern ist die Angst vielleicht ein bisschen unbegründet, aber insofern ist es tatsächlich ein ganz schöner Begriff geworden, ne?
Ja, fand ich auch. Ich wäre am Ende meiner Notizen. Ich würde dann zur Wertung kommen, wenn du nicht noch irgendwas sehr Auffälliges hast.
Nö, also auffällig im Endeffekt nicht. Mir fällt dazu ein, obwohl das vielleicht schon fast so ein bisschen Richtung Wertung geht. Aber ich hatte eben noch mal so ein bisschen gegoogelt, einfach so, was ich noch im Netz zur Folge fand. Und weil es auch wieder, wir hatten zweimal verschoben, dadurch ist ein bisschen her, dass ich die Folge jetzt gesehen hatte. Ein paar Wochen und ich wollte einfach nochmal so ein bisschen googeln und mir ein paar Bilder angucken und da schrieb irgendjemand in einem Blog und das fand ich sehr interessant irgendwie, wäre diese Folge in irgendeiner anderen Phase von Doctor Who entstanden, hätte es das Zeug gehabt, ein Klassiker zu werden. Halt einfach nur aufgrund dieser äußeren Umstände, die du ja eben auch schon beschrieben hast mit dem Regisseur, der eigentlich für Science Fiction eigentlich gar nicht geeignet war und und an einigen Stellen zu perfektionistisch, dann an einer Stelle keine Zeit mehr hatte und so. Also wäre das unter anderen Umständen entstanden, wäre es ein Klassiker geworden. Und das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, weil die Story von Bob Baker, also auf jeden Fall die Grundstory, ist eigentlich genial. Ne? Man hätte es halt nur besser inszenieren müssen mit besseren Modellen oder mit besser gefilmten Modellen. Und also insofern, eigentlich treffen zwei Dinge zusammen. Ne? Eigentlich ein geniales Skript und eine geniale Idee und halt eine relativ schlechte Ausführung. Ne?
Ja, sehe ich genauso. Aber dann direkt mal deine Wertung raus.
Ja, da müsste man eigentlich eine sehr gute Note, die halt einfach für das Skript steht und für die Story, die vielleicht, keine Ahnung, sogar in Richtung 9 liegen könnte. Und dann die Ausführung, die vielleicht so eher in Richtung 5 bis 6 geht. Und dass man dann einfach so einen Mittelwert müsste man dann bilden. Und dann sage ich jetzt mal 7,5.
Ja, also toll, da bin ich bei dir komplett. Ich habe auch die 7,5 gegeben. Ich finde nämlich, es ist eine gute und sehr erwachsene Geschichte, die auch gut mit dem Thema umgeht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ich glaube, würde man so etwas heute machen, wären da sehr viele Fremdschämmomente bei. Der sehr fremdschämende Mono- und Dialog werden. Da kommen wir drum rum, dass wir einen sehr, sehr, sehr coolen und sehr, sehr, sehr präsenten Doktor und eine sehr präsente Begleiterin haben. Wir haben einige sehr, sehr gut gespielte Nebenrollen, also allem voran den Kind, den ich sehr, sehr gerne mag.
Hast du gerade gesagt? Weil da war wieder ein kurzer Aussetzer drin. Die meisten Aussetzer kann ich mir irgendwie denken, aber hast du gerade positiv hervorgehoben?
Den Captain.
Den Captain, auf jeden Fall.
Leider merkt man natürlich die vielen Probleme der Produktion, also wenig Geld, den schlechten Regisseur und dann den Wechsel der Regisseure und auch die Entscheidung, wie Trist Mick-Figur darzustellen. Das finde ich albern, das macht auch einiges kaputt. Aber der Inhalt wiegt für mich schwerer und da komme ich auch nicht zu so einer Durchschnittsnote, weil ich sage, produktionstechnisch ganz mies, inhaltlich ganz gut, sondern ich fand es wirklich gut. Also man ist als Doctor Who-Schauer gerade der Klassikserie einiges gewohnt. Hier kommt noch mehr zusammen tatsächlich. Das hat mich aber gestört tatsächlich. Also klar, so ein paar Sachen, aber die Geschichte ist zu präsent und zu gut und wird sehr gut getragen von den positiven Aspekten. Insofern bin ich da auch bei der 7,5 und sehr glücklich damit. Also ich habe es sehr gerne nochmal gesehen. Und ich persönlich möchte die Mandrills Redesign nochmal wiedersehen. Ich finde, allein weil die hier so schlecht gemacht wurden, sollte man die mal wiederholen.
Das wäre natürlich eine super Idee irgendwie und wäre ähnlich überraschend, als die Makra zurückgebracht wurden. Ne? Und da wird natürlich auch jetzt keiner mit rechnen, dass sie wiederkommen. Aber das wäre eine coole Idee irgendwie.
Und vielleicht kann man die ja auch irgendwann in den nächsten Jahren wiederholen. Ganz kurz zum DVD-Release. Weil das ist schon auf DVD erschienen, im Englischen, vor langer, langer Zeit. Es ist ein Audiokommentar drauf von Lella Ward, Peter Grace, der Costa spielte, von Bob Baker, von Colin Mapson, der die Modelle gemacht hat, und von Make-up-Designer John Stribling. Und das Ganze wird auch noch moderiert von Toby Haddock, also sehr, sehr hörenswert. Wir haben ein Making-of drauf von 13 Minuten, was halt von den ganzen schlimmen, 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 schlimmen Dingen erzählt, die da passiert sind. Das Ganze nennt sich The Nightmare of Television Center. Im Übrigen hat die Crew am letzten Tag, alle haben ein T-Shirt bekommen, auf dem stand, I'm relieved, the nightmare is over.
Stimmt.
Das sagt, glaube ich, alles aus. Dann haben wir eine Doku drauf, Going Solo. Das ist Bob Baker, der darüber erzählt, wie er die Geschichte geschrieben hat. Das ist 7 Minuten 45 Sekunden. Wir haben Ask Aspel. Das ist ein Auftritt von Lella Ward in einem Kinderprogramm der BBC. 11 Minuten lang. Und es ist toll, weil es ist Lella Ward, die ein bisschen über ihre Arbeit und ihr Leben erzählt. Und wir haben etwas drauf, das habe ich nie so ganz verstanden, nämlich The Doctor's Strange Love. Und das sind in dem Fall Joe Lister und Simon Guerrier zusammen mit Comedienne Josie Long, die über die Geschichte reden und sich austauschen. Ich kann verstehen, warum Joe Lister da ist. Der hat ja so seine Drogeneskapaden hinter sich. Warum Josie Long dabei war, habe ich nie so ganz verstanden. Einfach weil man eine weibliche Medienfigur brauchte.
Okay.
Keine Ahnung. Ist aber auch ganz interessant, wie die drei sich über die Geschichte austauschen. Ist auf jeden Fall ein schauenswertes Extra. Ansonsten haben wir noch eine Fotogalerie, Production Subtitles etc. etc. Ist nicht das größte Bonusangebot, aber es ergänzt die Geschichte sehr schön, finde ich.
Ist ganz spannend irgendwie. Du zählst auf und zählst auf und sagst, ist nicht das Größte. Man ist ja echt verwöhnt von Doctor Who Releases, ne?
Total.
Weil für jeden anderen würdest du sagen, boah, was ist denn da alles mit drauf, ne? Aber für Doctor Who ist das schon wieder wenig, ne? Also man ist da echt bei den Classics verwöhnt, ne?
Total. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön. Und ich freue mich auch sehr auf die nächste Blu-ray-Box, wo das dann wieder drauf ist, weil da sind ja dann noch mehr Extras drauf.
Stimmt.
Ja, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du das mit mir besprochen hast. Wie gesagt, das ist eine Folge, die mir irgendwie sehr am Herzen liegt, trotz all ihrer Fehler. Und das erneute hat mich jetzt darin bestärkt, dass das nicht nur ein nostalgischer Blick zurück ist, sondern durchaus Hand und Fuß hat, dass man die Folge auch gut bewerten kann. Mhm. Auch wenn sie schlecht aussieht. Aber davon darf man sich, glaube ich, einfach nicht blenden lassen.
Nee, es ist, wie du eben sagtest, als Fan ist man ja auch viel gewohnt, viel Kummer gewöhnt. Und insofern weiß man ja, dass man über so eine gewisse Oberflächlichkeit hinwegschauen muss. Und ja, man kann es ja dann auch so, auch gerade so aus der Distanz irgendwie, ja, auch alles irgendwie, also es macht ja auch Spaß irgendwie. Also manchmal schaut man sich auch gerne Dinge an, die nicht perfekt geklappt haben. Ich bin ja jemand, der sich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft B-Filme anguckt und war einfach, weil es halt irgendwie schön ist, wenn Leute scheitern und es aber auf eine ansprechende oder eine schöne Art und Weise passiert oder weil man es irgendwie nachvollziehen kann oder ich überlege immer, wenn ich halt mir halt schlechte Filme angucke, wann so der Moment kam, wo vielleicht auch dem Regisseur klar wurde, oh, ich schaffe hier nicht gerade irgendwie neues Casablanca oder neues Ben Hur oder so. Und,
das wird Sharknado 9.
Genau. Und das finde ich irgendwie, diesen Moment, den würde ich gerne irgendwie mal sehen, irgendwie ein Regisseur, der gerade merkt, oh Mist, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber keine Ahnung.
Ich glaube, den Moment schön, kann man hier ganz gut festmachen. Das war der Moment, an dem Graham Williams dann die Regie übernommen hat.
Gut, hier kann man es ganz gut festmachen. Aber ich finde generell immer ein ganz lustiges Thema. Und ja, wie gesagt, also wenn Scheitern immer so schön wäre wie Nightmare of Eden, dann hätte ich keine Angst davor.
Nee, ich tatsächlich auch nicht. Aber dann habe ich doch mal was. Das war ja jetzt quasi mein Wunsch. Mhm. Für die nächste Klassikbesprechung. Wir haben vorher noch einiges anderes geplant, aber dann hast du etwas, was du gerne besprechen würdest, wo du sagst, da hängt irgendwie mein Herz dran, da hätte ich mal Bock drauf.
Hoffentlich, ja, ist eine gute Frage irgendwie, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt auch wirklich alles im Hinterkopf habe, was schon im WhoCast irgendwann mal irgendwie besprochen wurde.
Ach, wir haben auch Black Orchid dreimal besprochen, alles gut.
ist dann nicht weiter tragisch, ne?
Eben.
Habe im Moment auch wahnsinnig Bock, mal wieder irgendwie was ich glaube, also ich habe ja vor etlichen Jahren nochmal alle Folgen gesehen und ich habe im Moment wieder unheimliche Lust auf John Pertwee irgendwie. Also ich würde gerne nochmal Sea Devils gucken. Also wenn du das noch nicht hattest und.
Das hatten wir tatsächlich schon. Das ist eine der wenigen Pertwee-Folgen, die wir hatten.
Okay. Curse of Peladon, wie sieht's damit aus?
Ja, sehr gerne. Da bin ich bei.
Die
Folge mag ich nämlich auch sehr gerne.
Finde ich auch ein ganz, ganz schöner Klassiker und auch deutlich besser als deine Nachfolger Monster of Peladon. Und,
oh ja.
Insofern würde ich da gerne drüber sprechen. Das ist auch wirklich.
Dann wird das unsere nächste Klassikbesprechung.
Ja, schön. Freut mich.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei all den mannigfaltigen Zuhörern heute. Im Übrigen hat Max seine Zeichnung geupdatet. Freut euch drauf. Sie hat nämlich die aus Who bekannten Eltern der Mandrills mit dazu gezeichnet.
Ah, okay.
Freut euch, ja. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich an den schlechten Witz. Kennst du den? Seit wann gibt es Holländer?
Oh, ich glaube, ich kenne ihn, aber du darfst ihn, glaube ich, selbst beantworten.
Seit die Belgier Schweine ficken. Und so ein bisschen,
genau umgekehrt gibt es den übrigens auch. Also
den finde ich tatsächlich netter, weil mir die Holländer immer sympathischer sind als die Belgier.
Echt? Bei mir ist tatsächlich umgekehrt, lustig.
Echt? Naja, aber man kann es ja drehen, wie man will. Hier ist es so ein bisschen, seit wann gibt es die Mandrills?
Ich weiß ja nicht, wen er da als Eltern gezeichnet hat. Ne?
Seit die Yetis die Fomasi ficken.
Okay.
Mit diesem Gedanken.
Das war ein schönes Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, führt vielleicht auch zum einen oder anderen Nightmare. Bis denn.
Tschüss.
Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@whocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 580085951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.